Zunächst einen herzlichen Gruß von mir zuvor. Ich bekenne immer wieder, dass ich gern unter gläubigen Geschwistern bin, dass wir gemeinsam das Wort Gottes betrachten, dass wir sehen, in welcher Zeit wir stehen, um auch daraus für uns die Konsequenzen zu ziehen. Liebe Geschwister, wenn wir über das prophetische Wort reden, dann wollen wir es in aller Demut tun, aber auch in der Gewissheit, dass der Geist Gottes uns leitet und führt in alle Wahrheit. Und wenn uns das prophetische Wort als eine Lampe gegeben ist, dann sollten wir dieses Wort auch benutzen. Trotz aller falschen Ausdeutungen, Versuche, Spektakuläres, Sensationelles in die Verkündigung mit einzubeziehen. Das soll es nicht sein. Und wir brauchen dann einen Blick für die Zeitereignisse, aber müssen immer wieder die Zeitereignisse vom Worte Gottes her zu erhellen versuchen. Babylon, ein Zauberwort, das schon seit Jahrhunderten doch die Menschen, vor allen Dingen auch die Christen, immer wieder ergriffen hat. Es ist viel darüber spekuliert worden, wer denn Babylon sei. Luther hat ein Büchlein verfasst von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und meinte damit Rom. Ich habe hier gerade bei Bruder Buch ein Büchlein einsehen können zu dem Titel Die Herrscher. Da hat der Verfasser auf Seite 52 auch geschrieben, seit Jahrhunderten ist wohl bekannt, dass diese Kirche, nämlich die das babylonische Taufheidentum darstellt, eine gewaltige Formulierung, dass diese Kirche im 17. Kapitel der Offenbarung Johannes als die große Kirche, die Bibel nennt sie die Hure, definiert ist. Die unzählige Töchter, Nachkommen ausgebrütet und die Bewohner der Erde geistig trunken gemacht hat vom Wein ihrer geistlichen Unzucht. Ist das die Hure? Nun, es wird von dieser Hure Babylon auch als einem Geheimnis gesprochen. Und ein Geheimnis muss enthüllt und geoffenbart werden. Und darum müssen wir uns hüten, die Zeitereignisse zur Norm zu machen. Wir müssen also immer wieder die Bibel fragen. Es gibt ja noch andere Geheimnisse und ich denke, wenn uns nicht das Geheimnis etwa des Himmelreichs nach Matthäus 13, das Geheimnis Israels nach Römer 11, das Geheimnis von Christus und der Gemeinde in Epheser 5, das Geheimnis Gottes und Christus, Kolosser 2, und auch das Geheimnis der Bosheit in 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Wenn uns das nicht geoffenbart ist, werden wir auch schwerlich an das Geheimnis Babylons herankommen. Ich habe zunächst einmal es vorsichtig definiert und formuliert für mein Thema der Geist Babylons. Den kann man noch eher ausmachen, als nachher konkret zu sagen, wo entsteht nun dieses Babel oder Babylon der Endzeit. Ich werde mich nicht darum drücken, auch dazu eine Antwort zu geben versuchen, werde das nachher einbeziehen. Zunächst aber etwas zum Begriff, zum Wesen und zur Darstellung. Babili heißt sowohl Tor Gottes oder der Götter als auch Verwirrung. In Verbindung ja mit dem Turmbau gab es anschließend auch die Sprachenverwirrung. Deutsch Babel, griechisch Babylon. Und dann kennen wir das babylonische Reich. Also hier hat eine Stadt das Reich geprägt. So wie das auch modern der Fall ist, Paris ist Frankreich. Aber nicht so dem Namen nach. Ich werde einen politischen Aspekt aufzeigen, weil ja Babylon als Reich seiner Zeit eine Weltmacht ist, die Daniel geschaut hat als das erste Reich mit Tier, mit Raubtiercharakter. Und dann werden die anderen Weltreiche gesehen und dargestellt, und es wird dann das letzte schaurige Reich auf dieser Erde in der Offenbarung nun näher ausgedeutet und beschrieben, nach einem Übergangsreich das letzte. Und das wird alle Eigenschaften der vorhergehenden Reiche dieser Raubtiercharakteristika in sich bergen. Neben dem Politischen interessiert aber uns als Gemeinde, als Herausgerufene sehr stark die geistliche, die religiöse, die spirituelle Dimension, also das System, was dahinter steht. Darum müssen wir uns immer wieder bemühen, denn das, was nach außen sichtbar ist, hat immer eine hintergründige Quelle, und die müssen wir aufdecken. Und ich denke, am Ende dieses Zeitalters, wenn nun dieses Reich des letzten Weltherrschers in Verbindung mit dem Antichristentum, dem falschen Propheten, in Erscheinung tritt, dann wird eine vorübergehende Einheit erreicht werden, wo das Politische, das Wirtschaftliche und das geistlich-religiöse eine Einheit bilden. Ansätze dazu hat es immer gegeben in den Religionen. Sowohl in der katholischen Kirche, Augustinus ist da der eigentliche Initiator mit seiner Schrift De Civitate Dei, von dem Reiche Gottes, von dem Gottesstaat hier auf Erden. Und der Islam, der ja jetzt eine Art Wiedergeburt erlebt, vor allen Dingen die Fanatischen, die sich nun auf den Koran ausschließlich beziehen, die wollen auch ihren Gottesstaat und ihn schließlich ausdehnen, auch auf die ganze Erde. Nun gibt es ja denn da einige Widersprüche. Es muss aber mal zu einer Einheit kommen. Und ich habe das schon angedeutet, dass wohl die Fanatischen, die Fundamentalisten, doch wohl nicht zum Zuge kommen werden. Zum Schluss muss es eine Einheit geben. Ich will also zunächst noch etwas über das Politische sagen, dann das Wirtschaftliche und schließlich das Religiöse, was uns sehr stark beschäftigt, und möchte dann vor allen Dingen auch für die Gemeinde geistliche Antworten geben, wie wir diesen Geist erkennen können, woran er zu erkennen ist, welches Kriterium wir zu benutzen haben und wie wir dann aber auch widerstehen können. Denn nicht nur die Erkenntnis, das Wissen um die Dinge hilft uns allein, das ist notwendig, aber der zweite Schritt ist immer die Bewältigung der Problematik in der Kraft des Geistes Gottes. Und der Herr hat uns verheißen, dass er uns nicht gegeben hat den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit der gesunden Vernunft. Zunächst also zu dem Politischen, da will ich nochmal auf die Stelle eingehen, die unser Bruder Martin Buch zuvor gelesen hat. Es ist interessant, dass Nimrod, ein Urenkel Noahs und ein Enkel Hams, der Städtebegründer ist. Also es ist nicht ein Enkel Jafets und auch nicht ein Enkel Sems, sondern Hams. Und wir wissen, dass gerade Ham nicht mit Segen von Gott bedacht wurde. Also haben wir da schon die Weichenstellung für die negativen Entwicklungen unserer Städte. Bis in die heutige Zeit. Diese Millionenstädte, die bis zu 20 Millionen Menschen fassen mit ihren Slums, all das geht irgendwie schon auf diese negative Linie zurück. Das müssen wir immer wieder uns vor Augen halten. In der Bibel finden wir die Antwort für alle Fragen, vor allen Dingen, weil da die Ursachen aufgezeigt werden. Und dieser Nimrod, ein gewaltiger Jäger, da heißt es vor dem Herrn, eigentlich vom Hebräischen her sogar gegen den Herrn. Und in einer Version, ich darf sie mal erwähnen, heißt es wohl, dass dieser gewaltige Jäger die Menschheit vor den Raubtieren bewahrte, darum Anerkennung bekam und man ihm das Vertrauen zusprach und er damit der Führer der damaligen Menschheit im engeren Sinne wurde und der Reichsgründer Babylons, Nimrod. Er ist also ein Typus für den letzten Herrscher, ebenso wie dann Nebukadnezar. Er ist uns ja auch bekannt als der Herrscher Babylons. Er unterscheidet sich übrigens von den Herrschern Roms dadurch, dass Nebukadnezar nicht selber wie die römischen Cäsaren Gottverehrung für sich in Anspruch nahm, sondern nur Vermittler hin zum Göttlichen, zum Spirituellen war. Aber damals, etwa zur Zeit Nebukadnezars, gab es schon 500 verschiedene Gottheiten in Babylon. Darum dieser Synkretismus, also dieses Religionsgemisch. Und das ist immer das Gefährliche, diese Vermengungen. Raubtiercharakter wird also deswegen deutlich, weil der Mensch nicht mehr Mensch ist und sich an Gott orientiert, sondern auf Tierisches zurückfällt. Und was ist denn das Wesen des Tiers? Dass das Tier von Instinkten getrieben wird und keine Kontrollmechanismen hat über die Verhaltensweisen. Das ist genau das, was den heutigen Menschen ja auch schon auszeichnet und was den letzten Weltherrscher so charakterisiert, dass er getrieben wird von Ehrgeiz, von Lüsten und Begierden, Macht besessen wird und dass er die Brotfrage, die soziale Frage, die Wunderfrage und die Machtfrage in seinem, ja in dem dämonisch inspirierten Sinne lösen wird, im Gegensatz zu Jesus Christus, der ja die Angebote Satans nach Lukas 4 abwies. Erinnern Sie sich, es geht zuerst um die Brotfrage, dann um die Wunderfrage und schließlich um die Machtfrage. Der letzte Weltenherrscher, und das wird bei Nebukadnezar deutlich, wird sich so egoistisch hart als Diktator repräsentieren und darstellen. Und denken wir daran, wie es war bei der gewaltigen Statue, als er forderte, das Bild sollte angebetet werden. Das weist ja schon in die Endzeit hinein, wo der letzte Weltenherrscher eine totale Kontrolle entwickeln wird, auch über die religiöse Dimension. Wer nicht niederfällt und anbetet, der wird zum Märtyrer. Wir sehen aber auch da schon, wie es einem Daniel und seinen drei Freunden gelang, in der Macht und Kraft Gottes zu widerstehen und nicht die Knie zu beugen. Und so wird es eine kleine Schar geben am Ende, das darf ich jetzt schon sagen, die nicht den Code 666 annimmt, sich nicht vor dem Bilde, dem letzten Weltenherrscher beugt, nicht vor dem Bilde, das nachher spricht, was wir heute uns in der modernen Technik Fernsehen gut vorstellen können. So viel zu den beiden historischen entscheidenden Momenten, damals zur Zeit Nimrods, dann zur Zeit Nebukadnezars. Eins zusammenfassend dazu, wenn in dem Turmbau die damalige Menschheit darstellen wollte, wir wollen uns einen Namen machen, dann tritt wieder der Ich-Süchtige, der überhebliche Mensch auf. Und genauso wird das in einer noch viel gewaltigeren Art und Weise am Ende des Äons geschehen, wenn sogar der letzte Weltenherrscher alle Mächte und Kräfte mobilisiert gegen das Lamm, ja, und damit gegen Gott. Raubtiercharakter. Aber so wie Gewalt gegen Gewalt erzeugt, das wurde bei Nimrod ja deutlich, der ist auch beseitigt worden, wie das in der Geschichte immer wieder aktuell wurde, bei Hitler, Stalin und bei Hussein in dem Irak. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, Terror, Antiterror. Das ist eine sich ständig drehende Spirale. Und dahinter steckt eben die Macht der Dämonie. Wie das der Fall ist, wird auch bei dem letzten Weltenherrscher das geschehen. Gericht Gottes wird nicht ausbleiben, das werde ich ja dann noch aufzeigen. Nun ist die Frage hier in diesem Zusammenhang, wer ist denn nun wirklich die Hure, die in der Offenbarung genannt wird? Ich möchte zwei Antworten geben. Weil ich vom Geist Babylons gesprochen habe, ist alles, was sich dem Geiste Gottes auf den verschiedenen Ebenen der Offenbarung widersetzt, Hurenwesen. Aber im engeren Sinne, jetzt erschrecken Sie bitte nicht, kann das nur auf das abtrünnige Israel, auf das gesetzlose Judentum zutreffen. Ich muss den Beweis noch liefern. Ich will nur einmal eine Stelle angeben und zitieren in dem Büchlein von Gerd Salomon, Babylon, ein endzeitliches Geheimnis. Ist er der gleichen Meinung? Weil die Bibel Folgendes sagt, in dem 7. Nachtgesicht Sacharjas, Kapitel 5, 5-11, da wird es beschrieben. Da geht es um die endzeitliche Wiederherstellung Israels. Da wird gesprochen von der Abschiebung der Gottlosigkeit aus Israel in das Land Sinear. Das dabei erwähnte Handelsmaß Epha weist auf eine auch wirtschaftliche Seite des Geschehens hin. Es werden also wahrscheinlich, so vermutet hier der Autor, und ich bin auch der Meinung, und ich habe es auch noch bei anderen Autoren gefunden, wird es also das Finanzjudentum sein. Die reichen Juden, die nicht an Gott hängen, sondern abgefallen sind, dort in Babel kräftig mitmischen. Und demzufolge müsste Babel wieder gebaut werden, und das ist auch meine Meinung. Wenn die Bibel Babel sagt, ist Babel Babel und nicht Rom und nicht Berlin. Der Geist Roms allerdings, das muss ich auch sagen, der von der katholischen Kirche ausgegangen ist, ist auch ein Hurengeist. Wir müssen das auch nochmal nachher untersuchen. Und ebenso wie Berlin nicht auf der göttlichen Linie liegt, sondern antigöttliche Züge bewiesen hat und noch beweisen wird, muss uns das deutlich werden. Also hier kurz Andeutungen, dass dieses Babel als Stadt in Verbindung mit dem abgefallenen Judentum sich endzeitlich noch einmal etablieren wird. Und was ist denn nun das Geheimnis, dass ausgerechnet die Juden zum Erstlingsvolk in Verbindung mit dem Gesamtisrael berufen dieses Abfallwesen zeigt? Denn nur für Israel gelten doch die Begriffe Braut, Witwe und Weib. Wenn in Epheser 5 in einem Vergleich auch Gemeinde und Weib auftauchen, dann ist das in dem Vergleichnis im Vergleich zur Ehe gesagt. Wir sind der Leib des Christus und Glieder seines Leibes. Wir können also von der Funktion her nicht primär Braut oder Weib sein. Das wird auf die Erstlingsschar Israels zutreffen, und nachher, wenn die Hochzeit des Lammes ist, wird Israel wieder in die rechtliche, gottgemäße Funktion eingeführt. Ich will noch aus dem Buch von Fur über die Offenbarung auch etwas lesen, damit uns das deutlich wird. Ich bin nicht der, der allein nun aufgrund der Schriftforschung all diese Momente zusammengetragen hat, sondern ich habe viel darüber auch gelesen und Kommentare studiert. Da schreibt August Fuhr, der eine klare Differenzierung zwischen der Berufung der Gemeinde und Israel trifft, Folgendes. Er sagt, es ist eine kaum beachtete, aber umso wichtigere Tatsache, dass die biblische Prophetie sich mit den Völkern und ihrer Geschichte nur dann befasst, wenn und solange sie zu dem in seinem Lande wohnenden Volk Israel in eine unmittelbare Beziehung treten. Deswegen also auch die Völkergeschichte, wie sie Daniel sieht, immer nur im Hinblick auf die Existenz des Staates Israel. Da ist also nichts erwähnt von den Weltmächten und Reichen, die in den vergangenen Jahrhunderten etwa hier in Europa geherrscht haben. Das müssen wir sehen. Die werden ausgeblendet. Wenn aber jetzt Gott mit Israel wieder Geschichte gemacht hat, dann kann auch von dieser Warte her wieder heilsgeschichtlich, prophetisch klar gesehen und gedeutet werden. Fuhr sagt, wenn diese Differenzierung nicht vorgenommen wird, wenn man das nicht sieht, dann gibt es eine Vergewaltigung des Textes, eine Umdeutung, eine Verfälschung des prophetischen Wortes. Und speziell jetzt zu Babel. Eben in Verbindung mit Jerusalem, das ja nun seit 67 eine besondere Funktion wieder hat und das jetzt wieder umkämpft wird, darüber hat ja Bruder Kühl gesprochen, muss also auch Babel wieder heraustreten. Viele meinten ja schon, dass seinerzeit in dem Krieg mit dem Irak im Golfkrieg nun jetzt die allerletzte Phase eingeläutet wäre. Es schien so zu sein. Aber Geschwister, wir müssen immer vorsichtig sein mit Deutungen. Auch Fuhr schreibt, es wird einmal die Metropole des antichristlichen Weltreiches sein, und zwar primär unter wirtschaftlichem Aspekt. Denn sowohl Jerusalem als auch Babel haben nie aufgehört zu existieren. Jerusalem ist oft umkämpft worden. Babel, das ist schon einmal vorausgesagt worden, wird wüst und leer werden, aber das ist nur eine Vorabschattung, eine Ersterfüllung. Die endgültige wird erst später nach der Zerstörung, wie es in der Offenbarung Kapitel 18 beschrieben wird, sein. Es wird dort in dem Lande Sinear dieses Babel entstehen, die Mutter der Huren, und das ist primär die Mutter aller Abgöttereien. So viel an Zitaten, das möge einmal genügen. Und ich wende mich neben dem Politischen jetzt mal der Gegenwart zu, damit wir eine gewisse Konsequenz daraus ziehen. Vorsichtig will ich das natürlich nur einblenden, um diesen Aspekt des Politischen ganz abzuschließen. Wenn wir heute miterleben, wie Rabin und Arafat verhandeln, dann macht Israel etwas, was Gott im Alten Testament ganz scharf gerügt hat, und diese Verhaltensweise zog Gerichte nach sich. Warum denn? Weil Israel sich allein auf seinen Gott verlassen sollte. Das Buhlen um die Gunst vom Nachbarn, das Kooperieren mit anderen Ländern war für Israel todesgefährlich. Das war nämlich Hurerei. Nicht mehr mit dem lebendigen Gott zu rechnen, sondern auf die Macht der anderen Staaten ringsum. Das Gleiche, wenn jetzt die Kontakte mit Jordanien und Syrien geschehen. Und insofern ist die Situation dort nicht primär gekennzeichnet durch das Landproblem. Landfrieden werden ja ständig in diesem Bezugsdenken eingebracht. Sondern es ist eine Frage, was Israel im Vertrauen auf Gott tut oder nicht. Und darum hat Ludwig Schneider, ich habe da von ihm, ich werde das heute Abend noch im Zusammenhang mit dem Friedensthema näher ausführen, gewarnt vor einer Friedenseuphorie, die da hier und dort entsteht. Es kann nicht gut gehen, weil der Segen Gottes nicht darauf ruht. Die Hure beherrscht nach dem Bild der Offenbarung das Tier, den Antichristen und das Letzte Reich. Und zwar durch das dahinterstehende System, das Hurenwesen. Da, wo Israel ein Segen sein sollte, ist das abgefallene Judentum zum Fluch geworden. Ist das nicht eigenartig, wenn Sie in die Geschichte hineinsehen, dass sehr oft Juden am Schalthebel entscheidender Situationen saßen? Es ist jetzt geehrt worden, vor einigen Monaten, der verstorbene Philosoph Karl Popper, ein Deutscher, der in England lebte aufgrund der Immigration. Er wird der führende Philosoph dieses Jahrhunderts genannt. Ein Jude. Von Gott und seiner Beziehung zu dem Jehova-Gott ist in seinen Schriften nichts zu lesen. Und das ist Hurerei. Genauso wie wenn wir wirklich den Christus verschweigen. Wenn Sie in die deutsche politische Landschaft hineinschauen, der Vortrag des letzten Alterspräsidenten, als in der neuen Legislaturperiode der Bundestag eröffnet wurde, von Stefan Hein, er ist Jude. Und der PDS-Chef, Gysi, ebenfalls. Bitte verstehen Sie recht, ich will keinen diffamieren. Ich will nur aufzeigen, wie Juden ohne den Glauben an den lebendigen Gott politisch und das nächste ist wirtschaftlich mitmischen. Und bei der Hure Babel geht es sehr stark um das Wirtschaftliche. Und warum soll das jetzt der nächste Aspekt sein? Woher entnehme ich diese Tatsache, dass Babel sehr stark wirtschaftsgeprägt ausgerichtet ist? Nun, weil nach dem Fall Babylons ja deutlich wird, dass die Kaufleute, also die Wirtschaftsmanager der ganzen Erde darüber jammern und klagen. Und ich habe bereits die Einheit von Politik, Wirtschaft und Religion dargestellt. Und wenn Sie nur einmal die Geschichte der Rothschilds, einer Judenfamilie, verfolgen, in den letzten zwei Jahrhunderten, dann werden Sie merken, wie hier ein jüdisches Finanzgenie in der Lage ist, die Fäden so zu ziehen, dass das Bankensystem in der westlichen Welt sehr stark von dort her geprägt ist. Kennzeichen für eine Diktatur enthalten nach Politikwissenschaftlern folgende Kriterien, die will ich Ihnen einmal nennen. Ich habe gestern schon eins angesprochen. Das erste ist ein religiöses, also eine Ideologie, die religiös fundamentalistisch ist und die zum Ziel hat, Frieden hier auf dieser Erde. Hitler war ein Typus für ein sogenanntes tausendjähriges Reich, was nur 12 Jahre dauerte. Der Kommunismus wollte das, alle totalitären Systeme, aber ideologisch begründet möchten das. Dann, das zweite, eine Masseneinheitspartei. Das war schon immer in den totalitären Systemen der Fall. Keine Demokratie. Und der letzte Weltherrscher wird das ebenso tun. Eine terroristische Geheimpolizei. Denken wir an die GPU, die Stasi oder die geheime Staatspolizei bei den Nazis. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor, der mittendrin steht. Zentrale Wirtschaftslenkung. Das muss von Babel ausgehen. In Verbindung mit den Juden, die in der Lage sind zu managen. Und schließlich gehören noch dazu totale Medienkontrolle. Das, was also heute bei uns hier in der Demokratie möglich ist, wird nicht mehr sein. Schließlich die Kontrolle über das Heer, über alle Waffen. Ist also eine Einheit, die in Verbindung mit Weib als Hure und dem Tier zunächst vorhanden ist. Aber das Tier lässt sich diese Beherrschung nicht mehr gefallen. Ich habe jetzt bei Bruder Knoch eine interessante Auslegung dazu gefunden, der Meinung war, kann was dran sein, dass die Verschuldung der gesamten Weltmacht gegenüber dem Finanzjudentum so groß ist, dass das eine Ursache sei, dieses Weib endlich abzuwerfen. Nun, es muss ja der Spieß umgedreht werden, die Hure wird bekämpft und wir wissen, wo das dann endet. Es gibt also nochmal einen schlimmen Kampf, der sich im Nahen Osten entscheidet und der nachher endet in der Schlacht von Armageddon. Das aber auch, liebe Geschwister, im Sinne einer geistlich herrlichen Perspektive, dass da herausgeboren wird, aus Israel eine Erstlingsschar. Und schließlich mit dem Ziel, das Erstlingsvolk wieder dahin zu bringen, was der göttlichen Bestimmung gemäß vorgesehen war. Und nun wollen wir uns in dem letzten Teil hier mit dem eigentlich geistlich-religiösen Aspekt befassen. Ich musste aber das andere doch mal einbringen und will vor allen Dingen diese Situation näher ausführen, damit wir uns entsprechend einstellen können. Immer wieder, wenn es um das System geht, müssen wir daran denken, wenn Gott sich auf drei Ebenen offenbart, in der Schöpfung, dann durch Gesetz in Israel und schließlich auf der Gemeindeebene durch Glauben, gibt es auch da auf diesen drei Ebenen den Abfall, von dem Paulus spricht und der nachher weltweit sich darstellen wird. Auf der untersten Ebene, da wird nicht mehr der Schöpfergott akzeptiert. Das haben wir, indem man einen atheistischen Entwicklungsprozess denkt, an die Evolutionstheorie. Israel, darüber habe ich jetzt gesprochen, will es nicht weiter tun, wird zu einem Fluch, wenn es von Jehova Gott abfällt und das Gesetz nicht mehr beachtet und hält. Und die Gemeinde steht ebenfalls in der Gefahr, denn in allen Briefen des Apostels Paulus weist der Apostel der Nationen auf die große Gefahr der Verführung hin. Abfall entsteht durch falsche Toleranz, dadurch, dass man nicht mehr klar den Weg erkennen will und ihn nicht mehr geht. Verführung bis hinein in die Gemeinde allerdings ist von der Schrift her, vor allen Dingen durch die paulinischen Briefe, bezeugt, dass diese Gemeinde vom Herrn selbst erwählt und berufen das Ziel erreichen wird, der in euch angefangen hat, das gute Werk. Er wird es auch vollenden. Und wir haben in der Konfrontation mit diesem babylonischen System immer wieder Beispiele dafür, wie Gottesmänner klar standen und wie es immer eine kleine Schar gab. Ich habe bereits auf Daniel hingewiesen, der mit seinen drei Freunden dem Angebot Nebukadnezars widerstand. Und Daniel hat ja dann auch dieses System überstanden. Er war nachher noch bei den anderen nachfolgenden Herrschern mit der Ratgeber. Und nun interessiert mich in dem Zusammenhang noch eins. Es wird ja auch gesagt, dass diese Hure in diesem Hurenwesen zugleich mord- und blutrünstig ist. Ja, können wir dem Judentum das alles zuschreiben? Das möchte ich auch nicht. Aber diesem Geist Babylons. Ich fange aber trotzdem noch einmal bei Israel an. Wie war denn das mit dem König Ahab? Ist ein Typus für einen abgefallenen Israeliten. Wie war das zur Zeit Jesu, als der Friedefürst in diese Welt gekommen war? Der Mord von Bethlehem, initiiert durch den Herodes. Viele unschuldige Kinder sind dort ums Leben gekommen. Also das kann ein Jude tun. Wir müssen das sehen. Ich bitte Sie wirklich nochmal zu verstehen, das wissen Sie, dass ich kein Antisemit bin. Nicht? Aber das sind Fakten und das wird sich nachher noch einmal darstellen. Aber das Gleiche haben wir nun leider auch im Namen der Religion im Christentum. Katholische Kirche, sprich Inquisition. Es geht wohl in die Hunderttausende, was die katholische Kirche hier auf dem Gewissen hat. Haben Sie darüber schon mal Buße gehört? Hin und wieder vorsichtig. Denken Sie nur an das Schicksal der Waldenser. Aber auch bitte, die Protestanten sind nicht frei davon. Immer im Namen der Religion. Die Wiedertäufer, wurden sie nicht arg verfolgt? Durch solche, die meinten, das Recht zu haben, hier mit Gewalt vorzugehen? Merken Sie etwas, wie diese Linie da ist? Das unschuldiges Blut der Heiligen vergossen wird, immer im Namen sogar Gottes und der Religion. Und das macht der Islam. Was Sie da an einer Dramatik jetzt in den letzten Tagen mit der Entführung einer Maschine der Air France erlebt haben, ist auf der gleichen Linie zu finden. Wenn sich diese fanatischen Moslems dabei selbst in die Luft gejagt hätten, etwa über Paris, das hätte eine Katastrophe ausgelöst. Blutvergießen im Namen Allahs. Und hat nicht einer derer, die das überlebt haben, gesagt, als die anfingen, eine entsprechende Sure des Korans zu beten, da hatten wir den Eindruck, jetzt ist unsere letzte Stunde gekommen. Sind das nicht diese ganz schaurigen Entwicklungen, wie dieses System das Blut der anderen vergießt? Und jetzt darf ich gleich nochmal sagen, und wie ist das bei Jesus? Er vergoss sein Blut, um das Leben der anderen in Liebe zu gewinnen. Merken Sie den Unterschied zwischen Religion, Verführung und dem wahren Leben der Botschaft in Christus Jesus? Und heißt es nicht in der Bibel, Fleisch verfolgt immer den Geist? Was vom Fleisch geboren ist, bleibt Fleisch, und wenn es sich noch so fromm gebärdet. Und leider wird die letzte Phase dieses Äons gekennzeichnet sein durch das Scheinwesen einer Frömmigkeit. Menschen, die da haben eine entsprechende Form, aber die eigentliche Kraft besitzen sie nicht. Und das wird das Enddrama werden, wer sich dem Antichristen, dem letzten Weltenherrscher, dem falschen Propheten nicht beugt. Und dann sagt die Offenbarung, der kann nur sein Heil erretten, wenn er Märtyrer wird. Liebe Geschwister, ich glaube, dass die Gemeinde diese letzte Dramatik nicht erleben wird. Denn unsere Berufung ist nicht in dem Sinne wie Israel auf dieser Erde primär, sondern wir haben eine Berufung, die in das gesamte All hineingeht. Und darum ist unser Kampf nicht wieder Fleisch und Blut. Wir werden zwar die dunklen Wolken am Horizont erkennen. Wir werden das noch miterleben. Aber das eigentliche Gewitter, das sich dann entladen wird, in Verbindung mit den schaurigen Geschehnissen der letzten Hälfte der Jahrwoche, wie sie in der Offenbarung geschrieben wird, das, denke ich, werden wir nicht mehr erfahren. Wenn wir treu sind, und wie ein Abraham, und daran musste ich gestern noch denken, als Bruder Kühl über Sodom und Gomorra sprach, wie ein Abraham am Vatergott bleiben. Der war der Einzige, der um die Dramatik des Geschehens im Voraus wusste. Nicht der Lot, der die Welt verbessern wollte. Er hing ja auch nur an seinem Onkel. Er hatte keine direkte Beziehung. Dennoch wird er von Petrus als der gerechte Gott genannt. Aber hier gibt es Linien, die wir erkennen müssen. Wir sollen auf der Gemeindelinie beachten, wohin es geht. Und da will ich kurz auch da die Gefahren aufzeigen. Bitte keine falsche Toleranz, keine falschen Kompromisse, die nach 2. Thessalonicher 2 in den Abfall, in die Verführung hineingeraten.